Libertad, Freiheit, der Ruf der Damas de Blanco scheint endlich erhört zu sein. Woche für Woche zogen die Damen in Weiß mit Gladiolen in den Händen durch Kubas Hauptstadt Havanna vor die Kirche Santa Rita. So protestierten sie gegen die Inhaftierung ihrer Männer und Söhne. An diesem Mittwoch hatte die Erzdiözese Havanna gute Neuigkeiten für die Frauen. Der Karibikstaat wird 52 politische Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen. Das ist das Ergebnis eines gemeinsamen Treffens von Havannas Erzbischof Kardinal Jaim Ortega, Präsident Raúl Castro und dem spanischen Außenminister Miguel Ángel Moratinos. Und kurz darauf eine erste schöne Reaktion. Der Dissident Farinas bricht seinen Hungerstreik nach 135 Tagen ab. Denn er wollte mit der Nahrungsverweigerung die Freiheit für kranke Mithäftlinge erreichen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten, meint auch Vatikansprecher Federico Lombardi.
Das sind bedeutende Zeichen. Wir hoffen, dass sie auf einen stabilen Prozess hindeuten, hin zu einem Klima des erneuerten Zusammenlebens in sozialer und politischer Hinsicht. Denn das ist es, was alle der kubanischen Nation wünschen.
Eine entscheidende Rolle spielten in den Verhandlungen Havannas Erzbischof Ortega und der Vorsitzende der Bischofskonferenz Dionisio Garcia. Aber, das betont Lombardi, dies sei beiden nur möglich gewesen, da die katholische Kirche tief im kubanischen Volk verwurzelt ist. Eine vom Volk getragene Kirche sei nun einmal der glaubwürdigste Vermittler. Der Vatikan habe von Beginn an eine klare Position in den Verhandlungen eingenommen und sich vor allem immer für eine Aufhebung des gegen Kuba verhängten Embargos ausgesprochen.
Seit der Reise Johannes Paul II. Bis hin zu den jüngsten Besuchen des Staatssekretärs Kardinal Sergio Bertone und Monsignore Dominic Mamberti, bis hin zu diplomatischen Kontakten im Vatikan über die Situation auf Kuba, hat sich der Heilige Stuhl immer gegen das Embargo ausgesprochen und sich damit solidarisch mit den Leiden des Volkes gezeigt und auch bereit für die Unterstützung jedes konstruktiven Dialogs.
In seinem Wochenkommentar für Radio Vatikan zitiert Pater Lombardi Johannes Paul II.
Auf dass sich Kuba der Welt öffne und die Welt sich Kuba, rief Johannes Paul II. Während seiner unvergesslichen Reise im Jahr 1998. Mit Geduld sind wichtige Schritte in diese Richtung getan worden. Wir wünschen alle, dass dieser Weg weiterführt.
Die jüngsten Meldungen aus Kuba bewertet der Politikwissenschaftler Bert Hoffmann vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg als einen ganz wichtigen Schritt in der Verhandlung zwischen der Kirche, der Opposition und der Regierung in Havanna mit internationaler Unterstützung.
Die katholische Kirche in Kuba hat seit geraumer Zeit jetzt eine Vermittlerrolle eingenommen zwischen der Regierung und der politischen Opposition. Und es zeichnete sich ab, dass auch im Bereich der politischen Häftlinge Bewegung in die Haltung der Regierung kommt. Man hatte vorher schon angekündigt, dass kranke Häftlinge verlegt werden in Krankenhäuser, andere näher an ihre Familien ran. Und es bahnte sich schon etwas an, dass es jetzt tatsächlich 52, also alle, die von der Verhaftungswelle 2003 noch im Gefängnis waren, freigelassen werden sollen. Das ist sicherlich etwas mehr, als man unbedingt hätte erwarten können. Im Moment ist es noch eine Ankündigung. Es sind wohl 5 jetzt tatsächlich schon freigelassen worden. Das wird sich über einen Prozess von mehreren Wochen und Monaten sicherlich hinziehen.
Die 52 Amnestiekandidaten waren im März 2003 festgenommen worden. Innerhalb kurzer Zeit wurden damals insgesamt 75 kubanische Regierungsgegner verhaftet und zu Gefängnisstrafen zwischen 6 und 28 Jahren verurteilt. Die Aktion bekam von der Opposition den Namen Schwarzer Frühling. Damals verschlechterte sich auch das Verhältnis zwischen den Mitgliedsländern der EU und Kuba. Erst mit dem Führungswechsel in Kuba von Fidel Castro hin zu Raúl Castro wurde der Ton etwas entspannter. Hoffmann schreibt auch bei der aktuellen Amnestie Raúl Castro eine wichtige Rolle zu.
Fidel Castro ist nicht mehr die unsichtbare Macht hinter dem Thron. Raúl Castro ist tatsächlich Regierungschef und trifft Entscheidungen sehr viel pragmatischer als sein Bruder und ist auch sehr darum bemüht, als verlässlicher Verhandlungspartner international und national jetzt auch wahrgenommen zu werden. Wirtschaftlich ist ganz klar eine relativ dramatische wirtschaftliche Situation der Regierung oder des Staates in Kuba der Hintergrund, warum man eine Aussöhnung mit Teilen der Gesellschaft, auch mit der internationalen Gemeinschaft sucht. Das Land kann sehr viel weniger importieren als vorher. Es gibt Versorgungsengpässe aller Art. Und man ist da auch zum Beispiel mit Europa an einer wirtschaftlichen Besserung der Beziehungen bemüht.
Über 1 Million Kubaner leben in den Vereinigten Staaten. Darum setzt auch Havannas Erzbischof Ortega große Hoffnung in die US-Regierung. Auch Hoffmann meint, dass ein Auflockern der Fronten hier noch entscheidender ist als in den Beziehungen zur Europäischen Union.
Die Regierung Obama ist von sich aus auch sicherlich sehr viel pragmatischer, als es die Vorgängerregierung unter Bush war. Das ist sehr viel weniger ideologisch belastet. Und Obama hat ein paar Schritte eingeleitet. Dazu gehört, dass die Exilkubaner ihren Familienangehörigen auf der Insel wieder Geldsendungen schicken dürfen, dass sie besser besuchen dürfen. Das sind Fortschritte, die alleine machen natürlich noch keinen ganz großen Wandel. Und dann letztlich wird sich die Zukunft Kubas ganz stark daran entscheiden, ob dieser Konflikt mit den USA in eine friedliche, pragmatische, ohne Revanche-Gefühle Ausweg geht oder ob man da weiter in dieser Frontstellung verharrt und dann auch vielleicht sehr massive Konflikte eines Tages hat.
Eine letzte große Amnestiewelle auf Kuba hatte es 1998 gegeben, kurz nachdem Papst Johannes Paul II. Dem Land einen Besuch abgestattet hatte. Damals entließ die Regierung 299 Gefangene, darunter rund 100 politische Häftlinge. Mit großen Ehren wurde Johannes Paul am Flughafen von Havanna am 21. Januar empfangen und 4 Tage später verabschiedet. Mit dabei war auch der damalige Regierungschef Fidel Castro. Er hatte Johannes Paul auf die Karibikinsel eingeladen. Der Papst besuchte damals 4 der 11 Diözesen, feierte große Messen, besuchte Kranke und er wandte sich zum Abschluss seiner apostolischen Reise an die kubanischen Bischöfe.
Das kubanische Volk hofft und setzt großes Vertrauen in die Kirche. Das habe ich während der vergangenen Tage beobachtet. Wohl wahr, einige der Erwartungen übersteigen die spezifische Mission der Kirche, aber so weit wie möglich muss die Kirchengemeinschaft sie alle in Betracht ziehen. Meine lieben Brüder, ihr seid durch eure Nähe zum Volk privilegierte Zeugen dieser Erwartungen. Viele aus dem Volk vertrauen wahrhaft auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, und sie vertrauen auf seine Kirche, die auch angesichts zahlreicher Schwierigkeiten immer treu bleibt.
Johannes Paul II. Mahnte damals:
Wenn Wertmaßstäbe umgekehrt werden und Politik, Wirtschaft und soziale Unternehmungen nicht mehr im Dienst des Menschen stehen, dann wird der Mensch mehr und mehr zu einem Mittel. Er steht dann auch nicht mehr im Mittelpunkt all dieser Aktivitäten, sondern er erfährt ein essentielles Leid. Menschen werden dann nur noch als Verbraucher angesehen und Freiheit versteht sich nur noch in einem sehr individuellen und reduzierten Sinne. Keines dieser sozialen und politischen Modelle fördert ein Klima der Offenheit hin zu einer Transzendenz der Person, die wirklich frei nach Gott sucht. Ich fordere euch darum auf, euren Verdienst der Verteidigung und Förderung der menschlichen Würde fortzusetzen.
Und diese Aufforderung haben die Bischöfe Kubas sehr ernst genommen, wie die Meldungen über die jüngste Amnestiewelle und regelmäßige Treffen mit der Regierung zeigen. Vielleicht sind diese Worte noch Havannas Bischof Raim Ortega gut in Erinnerung, mit denen sich Johannes Paul verabschiedete.
Meine lieben Brüder, zum Abschluss dieser Überlegungen möchte ich euch versichern, dass ich voller Hoffnung auf die Zukunft nach Rom zurückkehre, nachdem ich diese lebendige Kirche erleben durfte. Ich weiß um das Ausmaß der Schwierigkeiten, denen ihr gegenübersteht, aber ich sehe auch euren tapferen Geist und eure Fähigkeit, diese Aufgabe anzunehmen. Voll Vertrauen fordere ich euch darum auf, Gesandte der Versöhnung zu werden, so dass die Leute, die euch vertrauen, die Probleme der Vergangenheit ablegen können und sich ausnahmslos einem Weg der Versöhnung unter allen Kubanern nähern können. Wie ihr alle sehr gut wisst, Verzeihung ist vereinbar mit Gerechtigkeit. Die Zukunft dieses Landes muss auf Frieden gebaut sein. Denn Friede ist die Frucht von angebotener und angenommener Gerechtigkeit und Vergebung.